Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Mit dem vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums sind wir in der vorigen Sendung an einer entscheidenden Stelle der biblischen Berichterstattung angekommen. Johannes der Täufer ruft die Menschen auf, Buße zu tun und ihre Herzen wieder Gott zuzuwenden. Und gleichzeitig kündigt er an, es kommt einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Und tatsächlich dauert es nicht lange, bis dieser eine von sich reden macht. Es ist Jesus, ein etwa 30-jähriger Mann aus Nazareth, den viele als Sohn von Maria und Josef dem Zimmermann kennen. Er beginnt in den Synagogen zu lehren und zu predigen, und viele Menschen spüren, dass Gott ihn offenbar mit einer besonderen Vollmacht ausgestattet hat. Doch als er in der Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth eine Prophezeiung aus dem Buch Jesaja in aller Öffentlichkeit auf sich selbst bezieht, führt das zu einem Eklat. Eine aufgebrachte Menschenmenge will ihn einen Abhang hinunter zu Tode stürzen. Daraufhin zieht sich Jesus aus Nazareth zurück und lässt sich in dem Städtchen Kapernaum nieder. Kapernaum ist ein Fischerort in Galiläa am Nordufer des Sees Genezareth. Hier findet Jesus für längere Zeit ein neues Zuhause. Von hier aus reist er in umliegende Dörfer und Städte, um den Menschen das Evangelium zu predigen. Im letzten Abschnitt von Kapitel 4 wurde berichtet, dass Jesus in Kapernaum sehr viele Kranke heilte. Als er sich danach an einen einsamen Platz zurückziehen wollte, folgten ihm viele Leute, die Angst hatten, dass er die Gegend wieder verlassen würde. Seine Antwort lautete: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und dann folgte als letzter Vers von Kapitel 4 die Bemerkung: Und er predigte in den Synagogen Judäas. Diese Bemerkung muss bei einem aufmerksamen Bibelleser eigentlich Kopfschütteln auslösen, denn aus den nachfolgenden Kapiteln wird klar, dass Jesus keineswegs nach Judäa zieht, sondern längere Zeit in Galiläa bleibt. Was hat es also mit dieser Bemerkung am Ende von Kapitel 4 auf sich? Nun, Lukas verwendet sowohl im Lukas-Evangelium wie auch in der von ihm verfassten Apostelgeschichte den Begriff Judäa manchmal für das gesamte jüdische Land, das zur Zeit Jesu aus den römischen Provinzen Judäa, Samaria und Galiläa bestand. Auch wenn der Vergleich seltsam erscheint, manche unserer Zeitgenossen verhalten sich genauso, wenn sie von Holland sprechen, obwohl sie in Wirklichkeit die Niederlande meinen. Auch in diesem Fall steht der Name einer bestimmten Region für das Land als Ganzes. Den letzten Vers von Lukas 4 könnte man also auch folgendermaßen übersetzen: Von da an predigte Jesus überall in den Synagogen des jüdischen Landes. Oder man übersetzt gleich: Jesus predigte in den Synagogen in Galiläa. Denn dieser Teil des jüdischen Landes ist ja gemeint. Und tatsächlich ist diese Variante sowohl in einigen alten biblischen Handschriften, aber auch in manchen modernen Bibelübersetzungen zu finden. Wie es auch sei, wenn wir uns jetzt das fünfte Kapitel des Lukas-Evangeliums näher ansehen, bleiben wir geografisch gesehen auf jeden Fall in Galiläa, und zwar direkt am See Genezareth. In den Versen 1 bis 3 wird berichtet: Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Ein paar Fischer waren also mit ihren Booten ans Ufer zurückgekehrt und fingen damit an, ihre Netze zu säubern. Da kam Jesus auf die Idee, eines der Boote als schwimmende Kanzel zu benutzen. Den Fischer Simon Petrus kannte er bereits. In Kapitel 4 wurde ja berichtet, dass Jesus im Haus des Simon eingekehrt war und dort dessen kranke Schwiegermutter heilte. Also kein Problem. Simon Petrus ruderte mit Jesus ein kleines Stück aufs Wasser hinaus. Von dort konnte Jesus gut zu den Leuten sprechen, die sich am Ufer versammelt hatten. Aus dem Boot wurde damals eine Kanzel. Aber umgekehrt kann jede Kanzel, die heute in einer Kirche oder einem Gemeindesaal steht, auch zu einem Boot werden. Zu einem Boot, auf dem ein Menschenfischer den Versuch unternimmt, ein paar Fische für Gott einzufangen. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Ein paar Verse weiter wird Jesus selbst dieses Bild verwenden. Auf jeden Fall sollte demjenigen, der auf der Kanzel steht, bewusst sein, dass seine Aufgabe nicht darin besteht, die Zuhörer zu unterhalten, sondern er soll um sie werben, sie für Gott gewinnen. Das wird nicht jedes Mal gelingen, auch die Jünger damals hatten nicht immer Erfolg. Aber jedem Menschenfischer sollte auch in der heutigen Zeit klar sein, zu welcher Aufgabe er berufen ist. Vers 4. Und als Jesus aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon Petrus: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Anders ausgedrückt, nachdem ich gerade versucht habe, Menschen für Gott zu fischen, fahrt ihr nun nochmal hinaus auf den See, um Fische zu fischen. Denn, so werden wir gleich noch aus Vers 5 erfahren, Simon Petrus und seine Kollegen waren zuvor völlig leer ausgegangen. Aus Berichten im Matthäus- und Markus-Evangelium ist übrigens zu erfahren, dass Jesus nicht nur Simon Petrus, sondern auch seinen Bruder Andreas sowie die beiden Brüder Jakobus und Johannes schon kurz zuvor in seine Nachfolge gerufen hatte. »Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen«, hatte er zu ihnen gesagt. Dann waren sie offenbar wieder an ihre Arbeit zurückgekehrt und auf den See hinausgefahren. Wenn man die Berichte in den vier Evangelien miteinander vergleicht, muss man übrigens zu dem Schluss kommen, dass es insgesamt drei verschiedene Gelegenheiten gegeben haben muss, bei denen Jesus seine Jünger berufen bzw. für eine bestimmte Aufgabe in den Dienst gestellt hat. Schon vor der Begegnung am See Genezareth kam es zu einer Begegnung in der Nähe von Jerusalem. Im Johannesevangelium Kapitel 1 wird davon berichtet, wie einige der späteren Jünger eine eher beiläufige Begegnung mit Jesus hatten. Da heißt es etwa, dass Johannes der Täufer mit zwei seiner eigenen Jünger beieinander stand und sich vermutlich mit ihnen unterhielt. Da sah Johannes Jesus vorübergehen, so wörtlich an dieser Stelle, und wies seine beiden Jünger auf Jesus hin. Und was taten die beiden? Sie folgten Jesus nach. Aber nicht für immer. In Johannes 1, Vers 39 heißt es lediglich, sie blieben diesen Tag bei ihm. Einer von den beiden hieß Andreas und sagte seinem Bruder Simon Petrus Bescheid und führte ihn zu Jesus. Doch weder Andreas noch Simon Petrus wurden bei dieser Gelegenheit von Jesus zu Jüngern berufen. Zumal Andreas zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich noch ein Jünger von Johannes dem Täufer war. In den darauf folgenden Versen wird dann berichtet, dass Jesus Philippus traf und ihn ansprach. Nur zu ihm sagte Jesus ausdrücklich, folge mir nach. Wobei auch das wahrscheinlich noch nicht die Berufung in die enge Lebensgemeinschaft mit Jesus war. Soweit also die erste Gelegenheit, bei der sich Jesus und einige seiner späteren Jünger begegnet sind. Aus meiner Sicht hatten diese Begegnungen einen eher beiläufigen Charakter. Die zweite Gelegenheit habe ich eben schon erwähnt. Da ging es um das Fischen auf dem See Genezareth. Die dritte Gelegenheit, bei der es zu einer Berufung von Jüngern kommt, ist relativ einfach von den beiden anderen Gelegenheiten zu unterscheiden. Denn hier ist die Rede vom Aussenden bzw. von den Aposteln. Das Wort Apostel kommt aus dem Griechischen und bedeutet Gesandter oder Sendbote. Das heißt, bei dieser dritten Gelegenheit werden die Jünger nicht in die Nachfolge Jesu gerufen, sondern zu anderen Menschen ausgesandt. In Matthäus 10, Markus 3 und Lukas 6 wird davon berichtet. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Bibeltext im Lukas-Evangelium Kapitel 5. Simon Petrus hat Jesus also ein kleines Stück auf den See hinausgefahren und dann mit angehört, was er den Leuten erzählte. Als Jesus fertig war, sagte er zu ihm, »Nachdem du so geduldig gewartet hast, bis ich mit dem Menschenfischen fertig bin, will ich jetzt mit dir zum Fischefangen fahren.« Ich lese weiter ab Vers 5. Und Simon antwortete und sprach, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.« Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Simon Petrus fiel es gewiss nicht leicht, den Worten Jesu zu gehorchen. Er selbst, sein Bruder und seine Kollegen waren schließlich Experten ihres Faches. Sie waren Fischer von Beruf. Jesus dagegen war der Sohn eines Zimmermanns. Aber trotz ihrer Bedenken gehorchten sie Jesus. Was das für uns heute als Menschenfischer bedeutet, können Sie sich sicher vorstellen. Wir sollen im Gebet um Wegweisung darum bitten, wann und bei welcher Gelegenheit der richtige Zeitpunkt gekommen ist, zum Fischen zu gehen. Denn, obwohl wir das Evangelium grundsätzlich an jeden weitergeben sollen, so kann es doch sein, dass Gott uns zu bestimmten Zeiten zu bestimmten Personen schicken möchte. Und manchmal wird es uns schwerfallen, diesem Wunsch Gottes Folge zu leisten. Der britische General und spätere Premierminister Wellington, der durch die berühmte Schlacht von Waterloo bekannt wurde, soll einem seiner Untergebenen einmal einen Befehl gegeben haben, den dieser als nicht ausführbar bezeichnete. Wellington sagte zu ihm, »Los, machen Sie schon, ich gebe niemals unausführbare Befehle.« Nun, ich bin überzeugt davon, das gilt auch, wenn Jesus uns einen Auftrag gibt. Ich lese weiter ab Vers 7. Diejenigen, die mit Simon Petrus im Boot saßen, fingen also so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, »Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen.« Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Die Reaktion von Simon Petrus ist nachvollziehbar. Er hat Jesus misstraut und ist nun überwältigt von dem Erfolg, den sie diesmal bei ihrem Fischzug hatten. Darüber freuen kann er sich in diesem Moment jedoch nicht. Vielmehr fühlt er sich wie ein kleingläubiger Sünder. Und das ist er ja tatsächlich auch. Deshalb sagte er, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Das bedeutet, du und ich, wir passen nicht zusammen. Jesus, vergeude deine Zeit nicht mit mir, ich bin es nicht wert, dein Jünger zu sein. Doch Jesus denkt überhaupt nicht daran, Simon Petrus zurückzulassen, sondern sagt zu ihm, von nun an wirst du Menschen fangen. Eigentlich unglaublich, dass sich Jesus solche Menschen in seinen Jüngerkreis hineinholt. Aber das tut er bis heute. Die nächsten 5 Verse lenken unseren Blick wieder auf Menschen, die von Jesus geheilt wurden. Zunächst wird der Fall eines Aussätzigen geschildert. Ich lese weiter ab Vers 12. Und es begab sich, als er in einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, »Herr, willst du, so kannst du mich reinigen.« Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, »Ich will's tun, sei rein.« Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, dass er's niemandem sagen sollte. »Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis.« Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus, und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Dieser letzte Satz deutet an, wie sehr Jesus sich offenbar davor fürchtete, von der Begeisterung des Volkes vereinnahmt zu werden. Er suchte im Gebet den engen Kontakt zu seinem himmlischen Vater, weil er wusste, dass er als Mensch auf dieser Welt lebte und auf Gottes Kraft angewiesen war. Aber zurück zu der Heilung des Aussätzigen. Erinnern wir uns daran, dass Lukas, der Verfasser des Lukas-Evangeliums, von Beruf Arzt war. Und ich finde, dass man diese Tatsache den gerade vorgelesenen Versen abspüren kann. Denn es wird hier eine psychologische Komponente ins Spiel gebracht, von der andere Leute zur Zeit Jesu sicher noch keine Ahnung hatten. Versetzen wir uns dazu in die Lage des kranken Mannes. Wegen seines Aussatzes, möglicherweise handelte es sich um Lepra, lebte er getrennt von seiner Familie wegen der Ansteckungsgefahr. Über Jahre hinweg sah er seine Kinder nur aus der Ferne aufwachsen. Dieser Mann hatte keine Hoffnung mehr, seine Frau und seine Kinder jemals wieder in die Arme schließen zu können. Doch eines Tages kam es zu dieser Begegnung mit Jesus. Schon seit Jahren hatte der Aussätzige keinen gesunden Menschen mehr berührt, wegen der Ansteckungsgefahr. Doch Jesus hatte keine Angst, ihn zu berühren. Ich glaube, wir können gar nicht hoch genug einschätzen, was diese Berührung für den Mann bedeutete. Jahre der Verzweiflung, des körperlichen und seelischen Schmerzes, der Einsamkeit und Trauer sollten nun der Vergangenheit angehören. Äußerlich gesehen berührte Jesus den Mann nur mit seiner Hand, doch zugleich berührte er auch seine Seele. Darf ich Sie ganz direkt fragen, lassen Sie es zu, dass Jesus auch Ihre Seele berührt? Er fürchtet sich vor nichts, was uns unrein macht. Zu ihm können wir so kommen, wie wir sind, damit wir nicht so bleiben, wie wir sind. Die Verse 17 bis 26 in unserem Bibeltext berichten nun von der Heilung eines Gelähmten. Seine Geschichte findet sich auch im Matthäus- und im Markus-Evangelium. Hier nun also die Version von Lukas. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte dasaßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, »Mensch, deine Sünden sind dir vergeben.« Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, »Wer ist er, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott?« Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher?« Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.« Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, »Wir haben heute seltsame Dinge gesehen.« Soweit die Verse 17 bis 26. Jesus fragt die Schriftgelehrten und Pharisäer, was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit will er zum Ausdruck bringen, wenn ich jetzt das Unmögliche möglich mache und der Gelähmte wieder laufen kann, werdet ihr dann auch glauben, dass ich die andere Unmöglichkeit vollbracht habe, nämlich, dass diesem Menschen seine Sünden vergeben sind? Wenn Sie dieser Schlussfolgerung zustimmen würden, müssten Sie sich jedoch eingestehen, dass Jesus seine Vollmacht von Gott bekommen hat. Denn, wie Sie selber sagen, nur Gott kann Sünden vergeben. Mit Blick auf den Gelähmten, der von ein paar Freunden durch das Dach des Hauses zu Jesus hinuntergelassen wird, möchte ich noch sagen, auch ich kenne Menschen, die im übertragenen Sinn wie gelähmt waren, die niemals allein den Weg zum Glauben gefunden hätten. aber glücklicherweise gab es ein paar Christen in ihrem Umfeld, denen sie wirklich am Herzen lagen. Die haben diese Gelähmten in Anführungszeichen immer wieder zu Jesus gebracht. Mal im Gebet, mal ganz praktisch, indem sie sie zu sich nach Hause eingeladen oder gemeinsam mit ihnen Sport getrieben haben. In dieser Sendung habe ich vorhin schon erwähnt, dass die Berufung der Jünger aus meiner Sicht nicht so einfach einem ganz bestimmten Zeitpunkt oder einer bestimmten Gelegenheit zuzuordnen ist. Im Nachhinein lässt sich nicht mehr bei jedem einzelnen Jünger nachvollziehen, wann Jesus ihn in die Nachfolge und wann er ihn zusätzlich in die enge Lebensgemeinschaft mit ihm gerufen hat. Wie es sich im Fall des Zöllners Levi abgespielt hat, wird nun in den Versen 27 bis 32 geschildert. Auch das Matthäus- und das Markus-Evangelium berichten darüber. Im Matthäus-Evangelium wird Levi allerdings mit seinem anderen Namen genannt, und der lautet Matthäus. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das Matthäus-Evangelium von diesem Zöllner namens Matthäus bzw. Levi verfasst wurde. Hier nun seine Berufungsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium. Und danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Ein Festmahl zu geben, das war Levis Art und Weise, sich bei Jesus zu bedanken und zugleich Freunde und Kollegen mit Jesus und seiner Botschaft bekannt zu machen. Levi hat niemals ein theologisches Seminar besucht. Er war Zöllner von Beruf und vermutlich kein besonders ehrlicher. Aber nachdem Jesus ihn aufgefordert hatte, in seine Nachfolge zu treten, tat er, was er konnte, um die Botschaft Jesu weiterzugeben. Und weil es ihm finanziell offenbar gut ging, veranstaltete er eben dieses gemeinsame Mahl. Ich finde es faszinierend, wie erfinderisch auch heute manche Christen sind, wenn es darum geht, Jesus auf ihre Weise zu dienen. Nicht jeder muss dafür auf der Kanzel stehen. Der eine dient Jesus, indem er großzügig etwas von seinem Wohlstand zur Verfügung stellt, während jemand anderes seine Zeit verschenkt und zum Beispiel ältere Leute beim Einkaufen begleitet. Im Fall des Festessens allerdings hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten etwas auszusetzen. Sie empfanden es als sehr unpassend, dass sich Jesus und seine Jünger mit den Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzte. Daraufhin sagte Jesus diesen berühmten Satz, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Das schließt natürlich mit ein, dass die Kranken sich ihre Krankheit eingestehen müssen. Genau an dieser Bereitschaft mangelt es den Pharisäern und Schriftgelehrten im übertragenen Sinn. Vor Gott waren sie ebenso Sünder wie die Zöllner und Sünder, auf die sie herabblickten. Aber sie taten so, als ob dies nicht der Fall wäre. Und während ich ihnen dies erzähle und über die Pharisäer und Schriftgelehrten den Kopf schüttle, merke ich, wie ich es diesen Leuten von damals gleich tue. Statt über die Pharisäer und Schriftgelehrten den Kopf zu schütteln, sollte ich lieber darüber nachdenken, wann ich vor Jesus, dem großen Arzt, den gesunden Helden spiele. Wie gesagt, ein Kranker muss sich seine Krankheit eingestehen, sonst kann ihm der Arzt nicht helfen. Während einige Leute Anstoß daran nahmen, dass sich Jesus und seine Jünger gemeinsam mit fragwürdigen Leuten an einen Tisch setzten, fingen andere an, laut darüber nachzudenken, ob es nicht ohnehin angebrachter wäre, auf üppiges Essen zu verzichten. Dazu lese ich nun aus Lukas 5, die Verse 33 bis 35. Sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Mit anderen Worten, überlegt euch, was ihr wollt. Ist euch die Gemeinschaft mit mir wichtiger oder eine religiöse Übung, die ihr vielleicht nur aus Tradition beibehalten habt oder die ihr durchführt, um anderen erzählen zu können, wie fromm ihr seid? An mehreren Stellen in den Evangelien wird erwähnt, dass auch Jesus gefastet hat. Das heißt, er ist nicht grundsätzlich dagegen gewesen. Doch an dieser Stelle im Lukas-Evangelium misst Jesus dem Fasten offenbar einen ziemlich geringen Stellenwert bei. Möglicherweise, weil er weiß, dass die Leute, die ihm diese Fastenfrage stellen, es eher aus fragwürdigen Motiven tun. Weiter ab Vers 36. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue, und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen. Denn er spricht, der Alte ist milder. Tja, so ist es leider. Die Liebe zum Althergebrachten steht der Annahme des Neuen manchmal im Wege. Der alte Wein, das ist in diesem Fall das alttestamentliche Gesetz. Jesus ist nicht gekommen, um es abzuschaffen oder irgendwie zu optimieren. Er kommt mit einer neuen Botschaft, mit der Botschaft der Gnade. Eine gute Zusammenfassung dieser Botschaft findet sich im Johannesevangelium Kapitel 3. Dort heißt es: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht das 6. Kapitel des Lukas-Evangeliums im Mittelpunkt. Ein ziemlich langes Kapitel, in dem verschiedene Ereignisse geschildert und recht unterschiedliche Themen angesprochen werden. Weil wir sie aber allesamt schon einmal im Zusammenhang mit dem Matthäus- und dem Markus-Evangelium unter die Lupe genommen haben, werde ich in der nächsten Sendung das ganze 6. Kapitel in ziemlich kompakter Form besprechen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.